Der Tag in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Stefan Oschwart. Es ist ein hehres Ziel. Berlins Innenstadt soll autofrei werden. So wollen es die Initiatoren des Volksbegehrens Berlin autofrei. Der Berliner Senat dagegen lehnt das Volksbegehren ab, aufgrund rechtlicher Bedenken. Jetzt ist das Landesverfassungsgericht am Zug. Jan Menzel aus der RBB-Redaktion Landespolitik weiß mehr.
Während der Senat drinnen im Roten Rathaus noch über das Volksbegehren berät, haben viele Fußgänger rund um den Alexanderplatz schon eine klare Meinung zu einer Innenstadt ohne Autos.
Ich würde es gut finden, weil alle mal drüber nachdenken sollten, ob sie nicht auch ein Stück zu Fuß gehen können oder die Öffentlichen mehr benutzen.
Ich bin dagegen, denn das Auto gehört zum Leben und ich bin der Meinung, wenn das Auto verboten wird in der Innenstadt, stirbt der Einzelhandel.
Schwer, das so einfach zu sagen. Bis Corona kam, habe ich immer gesagt, unbedingt und sofort. Und als Corona kam und wir von den Schwiegereltern das Auto bekamen, war ich heilfroh, dass es nicht so war. Und insofern ist es, finde ich eine Diskussion gut, finde ich auch in Volksbegehren gut, daran wird sich's entscheiden.
Zunächst aber hat der Senat das Volksbegehren abgelehnt. Die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch betont zwar, dass auch die Landesregierung Verkehr, Emissionen und Lärm reduzieren will. Die Innenstadt für persönliche Fahrten weitgehend zu sperren, sei aber der falsche Weg.
Sämtliche Probleme, die wir mit der Mobilität im Moment in Berlin haben, also was Verkehrsunsicherheit, Lärm, Abgase angeht, aber auch Parkplatzsuchverkehr, fehlende Flächen und, sich verlagern würde außerhalb des S-Bahn-Rings.
Der Senat habe die ganze Stadt im Blick und wolle in der City wie in den Außenbezirken Autoverkehr reduzieren. Verkehrsberuhigung aus den Kiezen heraus mit lokalen autofreien Zonen, viel weniger und teurere Parkplätze sowie künftig vielleicht ein Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor. Das ist das Konzept, das Jarasch dem Volksbegehren gegenüberstellt. Etwas anders, aber im Ergebnis genauso, fällt die Ablehnung des Gesetzentwurfs durch die SPD-geführte Innenverwaltung aus. Nicht mit dem Grundgesetz vereinbar und unverhältnismäßig wäre das Vorhaben, sagen die dortigen Juristen. Benny Wassmer von der Initiative Berlin autofrei dreht den Spieß um. Unverhältnismäßig sei der Status quo.
Wenn ich mir die Verkehrssituation in Berlin anschaue, dann sehe ich, dass jedes Jahr viele Menschen sterben oder schwer verletzt werden im Verkehr. Dass der Verkehr quasi nichts dazu beiträgt, dass Berlin Klimaschutzzielen gerecht wird und dass außerdem Autos, wo man hinschaut, öffentlichen Raum in Beschlag nehmen, der in Berlin eigentlich sehr selten und sehr wertvoll ist.
Dass der Senat nun das Volksbegehren nicht durchgewunken hat und an das Verfassungsgericht weiterleitet, nimmt Wassmer sportlich. Die Prüfung durch das höchste Berliner Gericht sei eine Chance. Für Berlin autofrei ist es sogar die einzige Chance, denn im Abgeordnetenhaus kann die Initiative auf keine Mehrheit hoffen.
Der Bericht von Jan Menzel aus der RBB-Redaktion Landespolitik. Deutschlands bekannteste Ausbildungsstätte für Rabbiner, das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, kommt nicht zur Ruhe. Der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology, Krochmalnik, hat jetzt angekündigt, sein Amt aufzugeben. Es sei ein personeller Neuanfang nötig, begründete er seinen Schritt. Gegen einen langjährigen Mitarbeiter waren zuvor Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben worden. RBB-Reporterin Leonie Schwarzer mit den Hintergründen.
Mit einem Brief an das Kollegium und Studierende hat Daniel Krochmalnik seinen sofortigen Rücktritt erklärt.
Die aktuelle Krise erfordert im Interesse der School einen personellen Neuanfang. Hinzu kommt, dass ich nicht die Kraft für diese Schlammschlacht habe.
So der geschäftsführende Direktor der School of Jewish Theology. Ihm wird vorgeworfen, bei der Aufklärung der Sexismusvorwürfe Kritik zurückgewiesen zu haben. So habe er einem Professor in einem internen Schreiben mitgeteilt, er füge der Ausbildungsstätte durch seine öffentlichen Beschuldigungen enormen Schaden zu. Die School gehört zur Uni Potsdam. Sie ist für den akademischen Teil der Rabbinerausbildung zuständig. Dort angegliedert ist das liberal ausgerichtete Abraham-Geiger-Kolleg. An dem renommierten Institut können angehende Rabbiner und Rabbinerinnen ihre religiöse Ausbildung vertiefen. Vor anderthalb Wochen hatte die Zeitung Die Welt berichtet, dass es dort zu Fällen von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch gekommen sei. Ein ehemaliger Dozent soll pornografisches Material verschickt haben. Zudem wird dem Rektor des Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, vorgeworfen, er habe sich daran beteiligt, die Fälle von sexueller Belästigung zu vertuschen. Wie viel ist dran an den Anschuldigungen? Die Welt schreibt von einer Atmosphäre der Angst an dem Institut. Und auch Jonathan Schorsch, Professor an der School of Jewish Theology, sieht ein strukturelles Problem und erhebt schwere Vorwürfe.
Das Problem, wie war es möglich, alle diese Sachen zu geschehen? Weil die Strukturen sind alle kontrolliert von Herrn Homolka. Und es ist sehr schwierig, etwas dagegen zu tun. Herr Homolka fühlte, dass er war untouchable.
Homolka gilt als eine der einflussreichsten Personen des liberalen Judentums in Deutschland. Er kündigte an, seine Ämter bis zur Klärung vorerst ruhen zu lassen. Zugleich wies Homolka aber die Vorwürfe gegen sich zurück und schrieb, alles Engagement fände auch Gegner, denen nicht gefalle, was man bewege. Er sei überzeugt, sich richtig verhalten zu haben. Der Zentralrat der Juden will eine eigene Untersuchung zu den Vorwürfen einleiten. Die Ergebnisse sollen in anonymisierter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und auch die Uni Potsdam ist tätig geworden. Bereits im April sei eine 6-köpfige Kommission eingesetzt worden, sagt Pressesprecherin Silke Engel.
Die alles untersucht, analysiert und dann einen Abschlussbericht vorlegen wird. Und anhand dieses Berichts wird man dann sehen, was noch getan werden muss, ob es gewissermaßen Regularien gibt, die angepasst werden müssen oder inwieweit die Universität da tätig werden muss.
Bis August sollen die Empfehlungen und Vorschläge zum weiteren Vorgehen vorliegen.
Der Bericht von Leonie Schwarzer. Im Prozess gegen den 101-jährigen mutmaßlichen SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten. 5 Jahre Haft forderte die Anklage in Brandenburg an der Havel. Die Staatsanwaltschaft hat keinen Zweifel, dass der Angeklagte der Gesuchte ist. Das würden zahlreiche Fotos und Dokumente belegen. Den Vorwurf, Beihilfe zu 3000 Morden, sieht die Staatsanwaltschaft als voll erwiesen an. RBB-Reporterin Lisa Steger beobachtet den Prozess.
Als Wachmann habe der Angeklagte von den Türmen aus jeden Winkel des Lagers sehen und mit dem Maschinengewehr erreichen können, so Oberstaatsanwalt Cyril Clement. In 6 Kompanien habe der SS-Mann gedient, zuletzt als Rottenführer. Das war der höchste Mannschaftsdienstgrad. Sie haben im KZ Karriere gemacht, so Clement wörtlich. Er nannte den 101-Jährigen ein Rädchen im Vernichtungswerk. Nur weil sich die Lagerleitung auf willige Vollstrecker wie die Wachleute verlassen konnte, waren die Morde überhaupt möglich, so der Staatsanwalt. Daher die Forderung, 5 Jahre Haft. Cyril Clement.
Das ist unsere Sicht der Dinge zur Strafe, die wir für angemessen halten. Aber ob es zu einer Vollstreckung von 5 Jahren kommt, das ist überhaupt nicht gerade zur Debatte, weil es wäre vorgreiflich dem Urteil der Kammer.
Der Angeklagte, so der Staatsanwalt, hätte dem KZ-Dienst entgehen können, wenn er sich freiwillig an die Front gemeldet hätte. Doch das tat er nicht. Der 101-Jährige verfolgte das Plädoyer ohne sichtbare Regung. Anfang Juni wird Verteidiger Stefan Waterkamp plädieren. Auch er geht davon aus, dass der Angeklagte SS-Wachmann war. Waterkamp sagt, 3 Jahre Haft sind mindestens zu erwarten. Dem Anwalt zufolge muss das Gericht aber auch berücksichtigen, dass die Behörden in der DDR seit den 70er Jahren von der SS-Vergangenheit des Brandenburgers wussten, ihn aber nicht anklagten.
Und dann ist natürlich die Frage, warum nicht? Und ist das sozusagen möglicherweise eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung? Also wenn der Staat sozusagen Kenntnisse hat und trotzdem nichts tut und dann erst Jahrzehnte später, genauso wenn jetzt ein Gericht eine Anklage nicht bearbeitet, jahrelang oder sowas, ne? Das sind ja auch solche Fälle.
Am Montag wird der Prozess mit weiteren Plädoyers fortgesetzt. Dann haben die Anwälte der Opfer und der Hinterbliebenen das Wort.
Der Bericht von Lisa Steger. Ausreichend viele Lehrerinnen und Lehrer, neue Polizeieinsatzwagen oder Meisterkurse im Handwerk, alles das wird aus dem Haushalt des Landes Brandenburg bezahlt. Und der wird zu etwa 60% durch Steuereinnahmen gedeckt. Und da steht wohl ein Plus in 3-stelliger Millionenhöhe in diesem Jahr. Das sagen die Steuerschätzer voraus. Die Rede ist von 350 Millionen Euro mehr. Nur, wo mehr Geld da ist, wachsen auch die Begehrlichkeiten. Die Landesregierung tritt auf die Bremse. RBB-Landtagsreporter Thorsten Südow.
Einfach nur nach oben gehen die aktuellen Steuerprognosezahlen für das Land Brandenburg. 350 Millionen Euro mehr in diesem Jahr und 960 Millionen Euro mehr für 2023 und 2024 als noch im November hochgerechnet. Ursache fürs Steuerplus sind unter anderem die Brandenburger, die wieder mehr in den Gaststätten ausgeben und Reisen buchten, sagt Finanzministerin Katrin Lange von der SPD.
Das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung bringt also auf den ersten Blick eine verbesserte Einnahmesituation mit sich. Die prognostizierten Mehreinnahmen resultieren aber zu einem erheblichen Teil aufgrund der hohen Inflation.
Allerdings gäbe es weltpolitische Unwägbarkeiten, die auch auf Brandenburg Einfluss haben.
Niemand kann im Moment seriös einschätzen, wie lange uns der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie noch beschäftigen werden und wie tiefgreifend die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft sein werden.
Hoffnungen, dass mit den diesjährigen zusätzlichen Steuereinnahmen von 350 Millionen Euro zum Beispiel schlechte Straßen ausgebessert oder das Regionalbahnangebot verbessert würden, erteilt Finanzministerin Lange eine Absage.
Neue Ausgabenspielräume ergeben sich nicht. Insofern werden höhere Steuereinnahmen eher zu einer Sicherstellung des Haushaltsausgleiches beitragen als zu neuen finanzpolitischen Spielräumen.
Es gehe nicht um Ausgabespielräume, sondern um Ausgabezwänge, um den sozialen Zusammenhalt im Land Brandenburg zu sichern, kontert der linken Landtagsfraktionsvorsitzende Sebastian Walter, der einen Nachtragshaushalt über 500 Millionen Euro vorschlägt.
Im Moment schon Anträge für Kita-Neubauten, Schulneubauten über 500 Millionen Euro. Beim Land stehen dafür nur 70 Millionen zur Verfügung. Und deswegen sagen wir klar, das hilft uns nicht, wenn die Finanzministerin darüber redet, dass es keine Ausgabespielräume gibt. Wir haben aber Ausgabezwänge. Und deshalb müssen wir mehr Geld investieren vor Ort. Wir müssen dafür sorgen, dass den Menschen Halt gegeben wird in Brandenburg. Jeden Euro, den wir jetzt nicht ausgeben, für zum Beispiel Kita-Neubauten oder Schulneubauten, der wird uns in 10 Jahren dreimal so viel kosten.
Die Regierungsfraktionen SPD und CDU sagen, mit den Steuermehreinnahmen müssten vor 2 Jahren aufgenommene Kredite beglichen werden. Die oppositionellen Freien Wähler schlagen Hilfen für infolge des Ukraine-Krieges in Not geratene Brandenburger Firmen vor. Und die AfD sagt, sie würde das Geld für Elternbeitragsfreie Kindertagesstätten ausgeben.
Merke, mehr Geld, mehr Diskussionen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.